Das ist der Podcast Ein nimm Tee mit, dem Podcast für Tee und Genuss von Theke Schwendtner. Schön, dass du da bist.
Eine Reise, die ist lustig, eine Reise, die ist schön. Lieber Daniel, wo führt uns die Reise im Theke Schwendtner Podcast unter dem Titel Auf ins Land der Mate denn heute hin?
Ich würde sagen, eigentlich fast nach ganz Südamerika. Ne? Also Mate ist ja eins der beliebtesten Getränke in vielerlei Ländern auf dem südamerikanischen Kontinent. Also mich hat es zum Beispiel nach Brasilien und nach Argentinien geführt.
Und ich beneide dich ja wirklich um deinen Job. Ne? In der letzten Folge haben wir einen Deep Dive nach Japan gemacht. Und jetzt geht's nach Brasilien und Argentinien. Was ist denn dein Lieblingsland von den dreien?
Boah, das kannst du aber nicht miteinander vergleichen. Ne? Also ich muss sagen, mir hat sowohl Brasilien als auch Argentinien sehr gut gefallen. Ich war über Silvester 22, 23 war ich in diesen beiden Ländern und das war meine allererste Berührung mit Südamerika und deswegen war ich erstmal sehr, sehr, sehr geflasht, was da auf mich zukam.
Ja, du warst wahrscheinlich auch geflasht, weil du eine sensationelle Reisebegleitung hattest und das aber ist der Gast von in unserer Podcast Folge.
Ja, bienvenidos, würde ich sagen, ne?
Ja, hola, hola a todos.
Bienvenidos, liebe Sole. Und Sole, wir müssen dich jetzt unseren Hörern kurz vorstellen und dann dürfen sie ganz, ganz viel von dir erfahren. Sole, wir zwei kennen uns auch. Daniel kennt dich. Du bist eine Rheinländerin mit Wurzeln aus Argentinien. Du bist in Argentinien geboren, aber vom Herzen wirklich hier im Rheinland an der Wirkungsstätte von Theke Schwendtner verwurzelt mittlerweile. Du bist Mineralwassersommelier, du hast ein Riesenfaible für Getränke. Du magst Getränke und gutes Essen so gerne, dass du ein eigenes Restaurant aufgemacht hast und bist der Region auch dadurch verbunden, dass du Gäste nicht nur durch Argentinien und Brasilien führst, sondern auch durch unsere schöne Region mit deiner Firma Bonn-Touren.
So ist es. Ja, das war eine schöne Zusammenfassung. Danke.
Ja, Daniel, und wie seid ihr zwei auf die Idee gekommen, eine gemeinsame Reise zu unternehmen?
Ja, du hättest dort schon fast wieder das Intro vergessen, Birgit. Was hast du denn in deiner Tasse heute?
Ah, unser Tee. Wir trinken ja einen Tee, genau. Da hast du vollkommen recht. Daniel, ich war in Venedig, das muss ich vielleicht kurz dazu erzählen, in meiner Lieblingsstadt und habe dort italienische Pfirsiche gegessen. Die schmecken nirgends so gut wie dort, wie auf dem Lido. Und deswegen habe ich jetzt gesagt, die Pfirsiche hier sind noch nicht so lecker, aber es gibt ja den wunderbaren Tee des Monats, den grünen Rooibos Pfirsich, und den habe ich heute in meiner Tasse.
Da bist du ja wirklich am ganz anderen Ende, denn ich habe mich ja passend hier hochkoffeiniert vorbereitet. Und zwar habe ich meine Kuya gefüllt mit frischer brasilianischer Mate und habe jetzt hier mal ein bisschen ausgeschlürft. Wir müssen ja noch ein bisschen reden, deswegen fülle ich mal direkt wieder nach. Und ich glaube, die Sole hat auch ihre Kuya mitgebracht, oder? Habe ich das eben richtig gesehen?
Jein. Also ich habe auf jeden Fall Ähnliches dabei, aber aus Argentinien. Und wir nennen es dann Porongo. Von der Funktion gleich. Also ich schlürfe auch ein bisschen.
Oh ja, das
hört man. Und liebe Hörer, liebe Hörer, ich würde euch jetzt so wünschen, dass ihr sehen könntet, was hier passiert. Denn ich habe die beiden im Verdacht gehabt, dass sie an einer Wasserpfeife rauchen und nicht an einem Tee trinken.
Nein, nein, auf die Utensilien kommen wir gleich noch zu sprechen. Aber das ist ja auch so etwas, dass ich vorher gar nicht wusste, wie unterschiedlich Mate doch in den einzelnen Ländern schmecken kann. Aber dazu gleich mehr. Sole, wie haben wir zwar uns kennengelernt? Wir kennen uns noch gar nicht so lange, aber trotzdem sind wir irgendwie, haben wir so einen Draht zueinander.
Ja, also ich hatte Hilfe gebraucht. Ich hatte einen Vortrag zu geben, grüner Tee und speziell Japan. Ich hatte ein bisschen Angst davor und ich habe Hilfe gerufen und der Geschwender sagte, ach, da kennen wir jemand. Und ich weiß noch, auf jeden Fall nach diesem Vortrag haben uns die Leute gefragt, ja, wie lange macht ihr das euch oder wie lange macht ihr das schon zusammen? Und wir haben uns ungefähr so 30 Sekunden, bevor der Vortrag angefangen hat, überhaupt zum ersten Mal gesehen, also kennengelernt, kam später. Das fand ich schon unglaublich toll.
Das war lustig. Manchmal hat man ja direkt so einen Draht zu jemandem. Ne? Das war, ich erinnere mich, das war so eine Schulung auch während der Corona-Zeit. Das war in einem großen Hotel und die haben das natürlich sehr schön genutzt, um einfach Kapazität dann für Fortbildung für die Belegschaft zu nutzen. Fand ich sehr schön und du weißt ja, du kennst mich ja mittlerweile, ich rede ja gerne über Tee und das hat natürlich sehr viel Spaß gemacht, definitiv.
Genau, und das war so, sagen wir so, die erste Begegnung, würde ich sagen, und ich würde sagen, also ist ganz gut gelaufen. Ne?
Ja, ich glaube auch. Ne?
Und inzwischen hatte ich in der Zeit auch noch mein Mate-Sommelier gemacht. Und da hatte ich also vieles, ja, wie kann man sagen, theoretisch gelernt. Und zwar, ich kenne den Mate halt in Argentinien, aber so wie in Brasilien gemacht werden sollte oder gemacht wird, kannte ich ehrlich gesagt nicht so ganz. Und dann habe ich für mich eine Reise vorbereitet, die so ein bisschen dieses Thema hatte. Mhm. Ja, und dann haben wir uns nochmal getroffen und ich habe dann gesagt, ja, also Daniel, ich fliege nach Argentinien und Brasilien, beziehungsweise ich fliege nach Argentinien, willst du mit? Und du hast gesagt, ja, aber das muss auch nach Brasilien sein.
Ja, das Problem ist ja, wir haben ja in Argentinien keinen Lieferanten. Also ich muss ja irgendwie meinem Chef rechtfertigen, dass ich Flugtickets buche, ne? Und das muss ja irgendwie, ne, irgendwo muss ja diese Querverbindung her. Und ich hatte auch tatsächlich unseren Mate-Lieferanten bisher noch nie besucht. Also die kommen jedes Jahr zu uns. 1 bis 2 Mal im Jahr. Die sind auf so Messen, zum Beispiel auf der Biofach in Nürnberg oder die Anuga, die in Köln stattfindet. Aber selber in Brasilien waren wir noch nie. Wir kennen uns aber schon über 10 Jahre. Und deswegen war das so eine schöne Verbindung, dass man mal einfach dahin fliegt. Und ich glaube, du hast gar nicht so sehr mich gefragt, ob ich mitfliegen will, sondern meine Frau, ob sie mich denn über Silvester auch abgeben möchte.
Ja, ja, genau. Das war sicherlich, und da bin ich wirklich deiner Frau, also bis heute sowas von dankbar, dass es so geklappt hat, weil ich bin doch ein bisschen durch das Restaurant mit den Zeiten ja nicht so ganz flexibel und kann ich, um die Zeit bin ich frei, sage ich mal so, aber kann natürlich verstehen, als Familienvater, vielleicht geht man dem Vater nicht unbedingt so gerne an Silvester ja aus der Familie weg und da muss ich echt deiner Frau, bis heute bin ich ihr total herzlich dankbar.
Und wir hatten eine richtig schöne Zeit. Wir sind ja nach Brasilien geflogen. Das ist ja, die Mate-Anbaugebiete sind ja im Verhältnis zu der Region, wo Mate getrunken wird, verschwindend klein. Also die Fläche, wo Mate angebaut werden kann, ist tatsächlich überschaubar. Aber eigentlich fast in ganz Südamerika wird Mate getrunken, oder? Also du kennst das eigentlich seit Kindesbeiden an.
Genau, also so von anderem Baugebiet hast dann recht. Es ist so eine ganz kleine Fläche und es ist bis heute so, dass nirgendwo auf der Welt diese verdammte Pflanze woanders wachsen will. Das ist das Problem sozusagen. Und also ich sage immer, ich habe erst einmal Mate bekommen und dann Muttermilch. Daher, ja, ich kenne es nicht anders. Also das ist, ich weiß nicht, ob das unbedingt eine Sucht ist, aber ich kann also ein Leben ohne Mate mir das gar nicht vorstellen. Ich habe das jetzt für heute so ein bisschen gelesen, 98% der Bevölkerung in Argentinien trinkt Mate. Was in Brasilien anders ist, und das ist, finde ich, auch eine Besonderheit, in Brasilien ist mehr so im Süden, also dann von Argentinien aus gesehen, also ne, von uns im Norden Argentinien, Süden Brasilien, dort wird alles ja angebaut. Das heißt, in Brasilien ist nicht so verbreitet diese Kultur des Mate-Trinkens so wie in Argentinien. Trotzdem finde ich das also wunderbar, wie die Brasilianer das halt anders machen als wir.
Und wie lange, also du bist ja in Argentinien geboren, hast da ja auch eine ganze Zeit lang gelebt, bist dann irgendwann nach Deutschland gekommen. Wie lange warst du quasi in Südamerika und wann bist du hierher gekommen?
Also ich bin jetzt 53 Jahre alt und ich habe in Argentinien Dolmetschen studiert für Deutsch und Französisch und ich bin mit so 21 nach Deutschland gekommen. Erstmal für ein Praktikum und dann, wie es so ist, lernte ich meinen Mann kennen. Ja, und da bin ich zurück nach Argentinien, aber dann ja relativ bald doch dann hier nach Deutschland und jetzt bin ich ja schon über 30 Jahre mit ihm verheiratet und 4 Kinder sind daraus entstanden, die auch natürlich Mate trinken, ne? Also es geht nicht anders, also ja, ist so halt.
Also unter elterlicher Androhung oder ist das freiwillig?
Nee, also es gibt so manche Sachen im Leben, da fragt man nicht, beziehungsweise da gibt's keine Wahl, ne? Mhm. Das ist zum Beispiel eine.
Dein Mann, ist der auch Teetrinker oder hast du den noch nicht überzeugen können?
Doch. Da braucht man nicht die Überzeugung. Also es ist so oder es ist so, ne? Und er trinkt natürlich auch Mate. Also ab und zu vergeht so eine gewisse Zeit, wo ich dann vielleicht ein paar Tage, ein paar Wochen das nicht trinke und er sagt, hey, wo bleibt der Mate? Ich möchte auch. Also er ist sogar schon mehr als ich.
So, und jetzt hast du eben mal schon mal von den Utensilien gesprochen. Ich weiß gar nicht, ob alle Zuhörerinnen und Zuhörer in ihrem Leben schon mal Mate getrunken haben. Mate bei uns, die meisten haben es, oder viele haben es schon mal getrunken. Wir haben ja auch die Schnupperdosen im Laden, dass man sich das auch mal anschauen kann. Für dich, wenn du damit groß geworden bist, man lernt das wahrscheinlich dann von den Eltern, oder? Man schaut sich das ab, wie machen die Eltern Mate und dann... Ja, geht man so seinen Weg oder wie war das bei dir?
Genau, also es ist schon so klar, sehr, sehr verwurzelt in der Familie, aber es ist eigentlich so eine gesellschaftliche Sache. Also egal, wo du hingehst, hier, ich würde sagen, wenn du irgendwo hingehst, eingeladen bist, dann wird vielleicht gefragt, ja, willst du einen Kaffee oder einen Tee trinken? Bei uns wird schon der Mate bereitgestellt. Also das ist eine wirklich sehr, sehr, also Mate wird immer in der Gemeinschaft getrunken. Und das ist auch eine Besonderheit, das gehört immer dazu. Und egal ob in der Uni, ja, im Familienbereich, im beruflichen Bereich, da ist immer Mathe dabei. Das ist so wie, ja, wie so der Anfang eines Gesprächs. Das muss immer Mathe dabei sein. Und dazu natürlich muss immer eine Person, das ist ganz wichtig, eine Person in dieser Gruppe, sage ich mal so, sein, die diesen Mathe gut vorbereitet. Das kann auch nicht jeder. Und da würde ich mich natürlich, wenn ich so in einer Gruppe bin, vielleicht neu bin, dann würde ich mich outen und sagen, ja, ich bin Cebadora. Also eine Cebadora ist praktisch eine, die das, also von sich zumindest sagt, das ja gut kann. Ja, und dann wird natürlich vorbereitet und ich gebe es dann in die Runde immer wieder weiter.
Das heißt, ich teile dann mit allen Anwesenden die, also nicht nur Familienmitglieder und Freunde, sondern auch so gesellschaftlich? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, genau. Also hier würde ich sagen, wenn jetzt ja irgendwo eingeladen bin oder ich jemanden eingeladen habe oder eine Gruppe eingeladen habe, dann genau, würde ich das anbieten, auch wenn ich vielleicht die Personen nicht kenne. Und ganz wichtig, das ist immer das eine und selbe Gefäß, was ich weiterreiche. Also nicht so wie beim Kaffee oder beim Tee, dass jeder so eine Tasse bekommt, sondern es ist mein Gefäß und ich habe auch meinen persönlichen Gefäß und den würde ich so als Zeichen der Freundschaft natürlich den anderen anbieten.
Okay, dann erzähl doch mal so für die Mate-Neulinge unter uns Zuhörern hier, was brauche ich denn? Also was sind so die essentiellen Utensilien, damit ich Mate trinken kann?
Wenn ich in Argentinien wäre und in Lateinamerika wäre, würde ich natürlich so ein Kürbisgefäß, was getrocknet ist, das benutzen wir als Gefäß. Das kann man bei uns überall kaufen, Supermarkt, egal. Aber hier würde ich, wenn ich sowas nicht hätte, einfach eine Tasse nehmen. Ne? Das soll jetzt nicht der Grund sein, warum ich jetzt kein Mate machen kann. Ne? Aber normalerweise nimmt man so ein Gefäß, was wir in Argentinien Porongo nehmen. In Brasilien wird Cuya genannt, wie gesagt aus Kürbis getrocknet. Da kommen die Blätter rein und dazu brauche ich noch, ja, zum Schlürfen, sag ich mal so, nochmal ein, jetzt fällt mir natürlich das Wort nicht ein, Bombilla. Ich weiß es nicht.
Das, was ich gerade gemacht habe, ne?
Ja, genau, eine Bombilla, um ja die Flüssigkeit aus diesen Blättern so zu trinken, damit dann im Mund keine Blätter habe.
Also ein Bombilla ist der Edelstahl-Strohhalm mit einem Sieb unten drunter, ne?
Genau, du hast jetzt Edelstahl gesagt.
Ja, ich habe jetzt hier vor mir Edelstahl.
Genau, also ich habe eher so Silber. Oh. In Argentinien, wir haben sehr, sehr viel Silber. Daher kommt das Wort auch Argentinien, also aus Argentum, aus Silber. Und das ist so ein bisschen auch die Besonderheit bei uns. Wir haben in unseren Gefäßen, wie in dieser Bombilla, immer sehr viel Silberelemente, was einfach bei uns sehr üblich ist. Ne? Also wenn ich dir jetzt mein Mate zeigen würde, dann ist es versiert auf jeden Fall dieses Kürbisgefäß getrocknet, auf jeden Fall mit Silberelemente, genauso wie meine Bombilla.
Und spielt das Material von der Kuya eine Rolle? Also du hast jetzt Kürbis gesagt, also ich habe zum Beispiel jetzt gerade vor mir eine aus Holz, die habe ich geschenkt bekommen. Wir haben selber im Sortiment auch teilweise aus Keramik oder so. Was ist deine Erfahrung damit?
Also traditionell ist Kürbis, Holz dann auch, alles andere so aus Keramik, aus Glas, sogar aus Kunststoff. Das ist mehr so die Neuzeit. Also sagen wir so, als ich 10 Jahre, 20 Jahre alt war, war das noch nicht so. Ich würde aber dann letztendlich sagen, das ist Geschmackssache. Also ich persönlich würde es niemals nehmen, Glas oder Keramik. Das ist in meinem Kopf, geht gar nicht. Aber ich bin offen für alles. Also für mich ist Holz beziehungsweise Kürbis schon das Traditionelle letztendlich, was wir so auf dem Land immer haben. Ne?
Muss ich da irgendwelche speziellen Sachen, also Pflegehinweise, also ich sollte es natürlich wahrscheinlich nicht lange stehen lassen und zügig abtrocknen, aber ansonsten, wie lange verwendet man dann so ein Trinkgefäß?
Genau, so normalerweise muss man, wenn wir das ja neu kaufen, das ist ja alles neu. Das heißt, da hat noch kein dieses Material hat noch kein Matte gesehen. Das heißt, man muss es schon erst einmal damit dran gewöhnen, damit ich geschmacklich nicht Elemente von dem Gefäß habe. Das heißt, man muss schon ein paar Tage erst einmal Wasser rein, ein bisschen Matte rein, immer wieder auswaschen, nochmal rein, damit erst einmal die Wände von diesem Holz beziehungsweise von diesem Kürbisgefäß erst einmal sich dran gewöhnt und so wie ein Film sich formt, damit ich am Ende wirklich nur mein Matte also in meinem Mund also geschmacklich habe. Das würde man ein paar Tage erst einmal machen und erst dann ist er bereit zum Trinken. Ja, da wir es normal jeden Tag mehrmals benutzen, klar, wir brauchen keine Pflegehinweise in dem Sinne, weil okay, es ständig
ist dauerhaft im Einsatz, ja genau.
Genau. Hier würde ich sagen, okay, kann ich verstehen, dass man das vielleicht nicht so macht. Das heißt, sobald man sagt, okay, heute trinke ich nicht mehr, würde ich diese Blätter rausnehmen, ein bisschen mit Wasser auswaschen und trocknen lassen, ne? Damit, es ist nun mal, ob Holz oder Kürbis, ein Naturmaterial, ne? Und letztendlich arbeitet weiter. Mhm. Daher, damit die Feuchtigkeit am Ende nicht vielleicht andere Kulturen auch den schön finden, würde ich da gucken, dass es auf jeden Fall trocknet, gut trocknet.
Wann beginnst du mit dem Mate trinken? Ist das quasi was fürs Frühstück oder sagst du, nee, erst so ab mittags oder den ganzen Tag? Wie ist das bei euch?
Also sobald zwei Beine auf dem Boden sind, dann fängt man damit an. Und also am Abend, wenn ich auf dem Sofa liege, dann ende ich den Tag sehr gerne damit. Also ich habe da keine Uhrzeit damit. Also für uns ist so wie die Luft zum Atmen.
Also ich meine, ich habe ja so einen Konsum von etwa 2 bis 2,5 Litern Tee am Tag. Ich merke das Koffein auch gar nicht mehr. Ist das bei Mate auch so, dass man sich irgendwann einfach an das Koffein gewöhnt, dass es einfach normal zum Tag dazugehört?
Also ganz ehrlich gesagt, ich habe zum ersten Mal hier gehört, dass Mate Koffein hat. Das war mir gar nicht bekannt. Also ich wusste nicht, dass man damit vielleicht nicht schlafen kann. Das wusste ich schon als Baby nicht. Und jetzt mit 53, okay, habe ich das erfahren. Ich schlafe trotzdem, naja.
Also das ist ja, würdest du jetzt zum Beispiel Kindern in deinem Restaurant Mate servieren? Das ist so eine Frage, die ist ja in Deutschland ganz, ganz oft kritisch gestellt, ne? Kein Koffein unter einem bestimmten Alter oder so?
Oh, das würde ich auf jeden Fall machen, weil bei uns ist, sobald du schlürfen kannst, bekommst du Mate.
Ja, okay, also, das ist relativ früh, das stimmt.
Ja.
So, wir waren ja in Brasilien zuerst und sind dann weitergereist nach Argentinien auf unserer Tour. Und für dich, du hast mir mehrfach betont, brasilianische Mate war anders, kanntest du nicht. Ich kenne nur die brasilianische, ich kannte die argentinische nicht. So, kannst du mal so in deinen Worten beschreiben, was ist der Unterschied?
Genau, also erst einmal während meiner Ausbildung als Mate-Sommelier, genau, hatte ich in der Theorie das alles gelernt, aber wirklich in der Praxis noch nicht so gemacht. Ich wohne oder ich stamme aus diesem, also wenn man so geografisch guckt, ungefähr 1300 Kilometer von dem Gebiet, wo Mate wächst. Also das ist jetzt nicht, dass man sagt, ach, man geht dahin so mal Nachmittag. Daher war für mich sehr interessant, da hinzugehen und das mal so zu erleben und dann, mein erster Eindruck war, das ist so Matcha, was sie da haben. Mm. Also das ist doch kein Mate. War ich erstmal okay. Das ist sehr, sehr ja fein. So diese Blätter sind sehr fein. Bei uns ist es sehr grob und sind ganz wichtig auch so Stückchen dabei, ne? Von Essen sind dabei. Daher, das war für mich der erste ja und der erste Unterschied. Und ich habe natürlich erst einmal ja unseren Gastgeber gefragt, beziehungsweise gesagt, okay, bereitet ihr bittet den Mate so vor, wie ihr das dann macht, war schon für mich eine andere Erfahrung, auch geschmacklich eine andere Erfahrung. Ich kann jetzt gar nicht sagen, was besser schmeckt, schmeckt einfach ganz anders. Und heute habe ich hier einfach eine Mischung gemacht. Also die Hälfte von der argentinischen Art und die andere Hälfte dieser brasilianischen Art, die ihr dann eher im Laden habt.
Also ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass wir vor einigen Jahren gab es mal großes Aufsehen, weil ich glaube, die Stiftung Warentest mal ganz viel Mate getestet hat und da waren auch wir mit dabei und da kam raus, dass ganz, ganz viel Mate prozessbedingt so Verbrennungsrückstände hatte, so von Holzfeuern, weil der Mate ja in Südamerika auch häufig geräuchert wird. Mhm. Das war für uns so der Startpunkt, warum wir uns damals nach Brasilien orientiert haben, denn die machen das nicht. Also der Mate in Brasilien ist nicht oder beziehungsweise nicht so stark geräuchert, sodass wir da rückstandstechnisch kein Problem haben, aber geschmacklich macht das schon Unterschied. Ich erinnere mich, der erste Mate in Argentinien, der war schon anders, oder?
Definitiv. Also da muss man dann schon sagen, traditionell, also ich würde sagen, oder in Argentinien ist es so, genau wie du erwähnt hast, diese Blätter und Äste, so kleine Äste, werden direkt mit Feuer in Kontakt kommen. Wirklich, das sind nur ein paar Sekunden, um praktisch diese Wasserbläschen so richtig aufspringen zu lassen. Und das wird natürlich im Geschmack auf jeden Fall weitergegeben. Deswegen sind, zumindest von der Optik erst einmal, unsere Art der Blätter, beziehungsweise vom fertigen Matte, viel dunkler als in Brasilien. Brasilien ist wirklich grün, weil genau dieser Prozess ein bisschen anders ist. Am Ende, ja, na gut, geschmacklich ist nun mal immer eine Frage der eigenen Persönlichkeit, kann man sagen. Ne? Aber es stimmt, dass natürlich diese Rückstände bei den brasilianischen Art und Weise der Vorbereitung natürlich anders ist, klar, als in Argentinien.
Und wenn ich jetzt einen Mate zum Beispiel zu Hause habe, der mir zu rauchig ist, gibt es da irgendwas, was ich tun kann? Also vielleicht ne, beim Grüntee zum Beispiel würde ich jetzt mal raten, vielleicht den ersten Aufguss wegzuschütten, ne, einen zweiten Aufguss zu machen. Kann ich beim Mate da irgendwas machen?
Ja, das gilt bei uns auch. Und zwar, man sagt immer, das erste Mal Wasser rein, das muss immer der Gastgeber, die Gastgeberin trinken. Mhm. Weil das ist natürlich schon sehr, sehr streng, sehr stark. Und erst dann würde man den Gästen das anbieten. Also das machen wir auch so.
Und wie oft, also klassischerweise hier in Deutschland wird der Tee ja häufig einmal aufgegossen. Danach werden die Teeblätter rausgefiltert und entsorgt. Bei einigen Grüntees oder Oolong-Spezialitäten, wie der Giro in der letzten Folge erklärt hat, kann ich ja mehrfache Aufgüsse machen. Bei Mate ist das aber schon quasi eine Definition, dass ich den nicht nur einmal aufgieße, oder?
Nee, klar. Also einmal definitiv nicht. Das kann man mehrmals, aber das ist natürlich von Vorbereitung zu Vorbereitung unterschiedlich. Aber das kann man ganz genau sehen. Da muss man kein Profi sein. Und zwar erstmal das Wasser muss man ganz, ganz, ganz langsam immer entlang dieser Bombilla einfließen lassen. Und es müssen immer Bläschen zu sehen sein. Also dann, je nachdem, wie gut ich diese Technik beherrsche, dann kann ich das vielleicht 10-mal aufgießen, vielleicht nur 3-mal, ne? Je nachdem, wie meine Technik ist. Aber dann, sobald keine Bläschen mehr zu sehen sind, dann ist es vorbei. Das heißt, ich tue diese Bombilla raus, ich habe einen Löffel, tue ich ungefähr die Hälfte raus und dann tue ich nochmal frische Blätter rein. Und Prozedere fängt von vorne an. Wieder Bombilla rein, wieder Wasser. Und so verbringe ich den ganzen Tag immer noch mit den einem und selben Gefäß. Nur die Blätter werden, wie kann man sagen, erneuert.
Also ich habe jetzt gerade mal nachgegossen und ich achte jetzt wirklich drauf. Ich habe hier noch Bläschen. Ich könnte aber auch so ein bisschen Luft da rein blubbern. Vielleicht würde dir das nicht auffallen. Was mir tatsächlich aufgefallen ist, als wir da rumgefahren sind, das fand ich super spannend. Die Leute haben ja wirklich permanent ihre Trinkgefäße dabei. Also so wie du hier, ne, du gehst raus und habe ich alles dabei, Handy, Schlüssel, Portemonnaie. In Südamerika ist es so, ich gehe raus, habe ich meine Kuya, habe ich meine Bombilla, habe ich meine Thermoskanne dabei. Das fand ich sehr faszinierend.
Genau, also und da diese Reihenfolge, ne? Du hast gesagt, hier Handy, Schlüssel und so weiter. Genau, bei uns ist die Reihenfolge anders. Mathezubehör, ne, alles und dann Handy, Schlüssel und so weiter. Also man verlässt das Haus nicht ohne diesen Mathe in jeder Variation, ne, wie man das so gerne trinken möchtet. Da, wo wir waren, muss man sagen, auch die Jahreszeit war natürlich sehr warm. Das heißt, die Gefäße werden immer größer und auch wo diese Flüssigkeit, die wir dann in dem Gefäß reintun, auch die werden immer größer, weil wir einfach auch dieses Wasserbedarf oder Flüssigkeitbedarf brauchen. Und ja, also ohne Mathe, ne, da reicht nur so ein Blick, wenn wir jetzt zusammen ausgehen würden, reicht nur ein Blick untereinander und dann weiß man, ach, okay, du nimmst jetzt mal alles mit.
Und was ich ja wirklich faszinierend fand, die Gefäße sind ja oben offen. Das wird ja auch mit ins Auto genommen. Ich habe dann meinen Getränkehalter und offenbar schaffen es alle Südamerikaner und Südamerikanerinnen, das schwapperfrei durch die Gegend zu buxieren. Also ich stelle mir das vor, das ist so, als würde ich hier durch die Bonner Innenstadt mit meiner Tasse laufen. Das fand ich höchst amüsant. Und ich glaube, spätestens so nach einer Woche hätte ich es auch drauf, aber bis dahin würde mir das immer links und rechts rüberschwappern, wenn ich mit so einer Kuya durch die Gegend laufe.
Och, das können wir dann demnächst üben. Das ist doch eine gute Idee. Also, sehr gut. Wann fangen wir an?
So, du hast jetzt eben von Sommer gesprochen, Südamerika, südliche Hemisphäre. Wir waren da Dezember, Januar unterwegs. Mhm. Mate, generell Tee ist ja bei uns eher so ein so ein heißes Getränk. Also wir trinken Tee vor allen Dingen dann, wenn es draußen uselig wird, wie eigentlich das komplette Frühjahr 24 hier. Wie ist es denn im Sommer, wenn es heiß wird? Kann ich Mate auch kalt trinken? Ich glaube, die Brasilianer machen es wirklich sehr gerne, oder?
Genau, genau. Das ist auf jeden Fall auch in Argentinien, muss man auch sagen, dass also in ganz nördlichen Spitzen von Argentinien, wo die Temperaturen wirklich sehr, sehr hoch sein können, da wird der Mate wirklich ganz kalt mit Eiswürfel getrunken. Deswegen brauchen wir etwas größere Gefäße als das, was ich jetzt heute habe, damit natürlich auch unter Umständen auch die Eiswürfel wirklich da reinpassen. Das kann man natürlich auch am besten mit dieser brasilianischen Art und Weise der Blätterverarbeitung machen, weil die ganz fein sind. Das muss man auch immer gucken, wenn ich natürlich mit wärmerem Wasser oder mit kälterem Wasser was mache. Dieses Geschmack muss natürlich sich übertragen können. Und das ist natürlich schwieriger bei kaltem Wasser, muss man auch sagen.
Das heißt, der Mate wird mit kaltem Wasser aufgegossen oder wird er erst heiß gemacht?
Nee, wird schon mit kaltem Wasser auf jeden Fall gemacht. Also richtig, also eiskalt. Also das muss man betonen. Eiskalt, richtig mit Eiswürfel. Und dann wird also vom Prinzip her wie beim warmen Wasser, also durch diese Blätter dann getüncht, ne, und alles nass gemacht. Und dann schlürfen wir das auf jeden Fall raus. Ist ein ganz anderes Erlebnis. Und das Wasser, muss man auch sagen, wird oft dann vielleicht mit ein bisschen Apfelsaft eingereichert. Also mit ein paar anderen vielleicht Geschmackrichtungen.
Und muss ich da eine Ziehzeit beachten? Also wenn ich ja jetzt einen heißen Mate zubereite, dann gieße ich das heiße Wasser drauf und kann direkt trinken. Beim kalten Wasser stelle ich mir vor, ich müsste es einfach länger ziehen lassen, oder?
Och, nee. Also das ist geht gar nicht. Also wir tun das Wasser rein und dann wird einfach weitergereicht. Also die vielleicht 3 Sekunden länger.
Okay, aber
mehr,
okay.
Mehr nicht, nein. Das ist also wirklich vom Prozedere bleibt gleich.
Ich habe gelernt, es gibt in Brasilien am Strand auch die Tererê-Verkäufer, also die dann rumlaufen und dann große Gefäße haben, wo sie dann den kalten Mate am Strand servieren. Ich glaube, das gibt's auf den Balearischen Inseln auch, aber das könnte eher Sangria oder Bier sein. Ja, das ist so eine typische Tradition, oder?
Ja, definitiv. Also Tererê ist also mit der Kultur da verbunden und das kann man natürlich auch verstehen, wirklich, wenn man dort ist, durch diese hohe Temperaturen. Man kann natürlich schon, ich würde sagen, alkoholische Getränke irgendwie, Caipirinha gehört auch dazu, aber der Bedarf an Liter weiße Flüssigkeit, würde ich sagen, mit Caipirinha könnte gefährlich werden. Also fangen wir mit Tererê an und dann können wir ruhig mit Caipirinha übergehen.
Ja.
Oder beides.
Ja, kommt drauf an, wie lange der Abend dann noch fortschreitet, ne? Das stimmt. Ich habe am Wochenende hatten wir unsere Teegeschwendnerbörse, unsere Jahresversammlung mit allen Franchise-Partnern und Fachgeschäftsinhabern. Und da war auch César, den wir besucht haben, war auch mit dabei und hat neben tatsächlich Mate Caipirinha noch was anderes gemacht, was ich unfassbar spannend fand. Denn wir haben seit gar nicht so langer Zeit, nämlich seit letztem Jahr, wieder unsere geröstete Mate im Sortiment. Mhm. Das ist etwas, das kennt man in Argentinien, glaube ich, gar nicht, oder?
Nee. Also da würde ich schon erst einmal, okay, ich bin offen für alles, glaube ich.
Glaubst du? Okay, müssen wir gleich nochmal ausprobieren, ne?
Ja.
Ja, also die geröstete Mate hatten wir tatsächlich vor, lass mich lügen, 13, 14 Jahren schon mal im Sortiment. Das war immer so ein, das lief immer so mit, ne? Das war immer so eine gewisse Fanbase, die das getrunken hat. Also immer so ziemlich genau die Hälfte von dem, was wir an grüner Mate verkaufen, war die geröstete Mate. Und dann kam eben diese Stiftung Warentest und dann hieß es, nee, geröstet geht nicht mehr, weil da sind so viele Partikel vom Rauch mit drin. Mhm. Und da haben wir das ja letztes Jahr gesehen, das fand ich sehr spannend. Die haben nämlich einen Kaffeeröster. Ne, schöne Grüße an den Hannes vom Coffee Circle aus Episode 4. Und zwar rösten die fertige Mate nachher mit Gas. Also es ist jetzt nicht mit Kohle oder mit Holz, sondern ganz kontrolliert tatsächlich ein Kaffeeröstautomat und die wird dann richtig dunkelbraun. Also sowohl im Blatt als auch im Aufguss. Und das ist etwas, ich kannte das, aber ich habe wirklich deine Augen gesehen und gesagt, okay, das ist Neuland für dich.
Definitiv. Also nicht nur, dass ich das so von dieser Verarbeitungsart nicht kannte, sondern ich muss auch dann dazu betonen oder sagen, das Ganze war unglaublich. Also da, wo wir waren, diese Landschaft, diese Menschen, diese Verarbeitung, ich war wirklich sprachlos. Und dann kam noch das dazu mit den Kaffeeröster. Das war also wirklich toll. Also da war ich auch, wo ich gesagt habe, okay, das können wir mal probieren.
Also landschaftlich sagst du, es ist anders, was mittlerweile ich ja auch verstanden habe, dass in Brasilien zum Beispiel die Mate eher in Wäldern wächst und auch durch diese hohen Bäume so eine gewisse Art der Überschattung erfährt. Mhm. Ne? Das ist in Argentinien ja nicht der Fall.
Nee, das ist wirklich da auch komplett anders. Aber ich würde dann auch sagen, das macht wirklich sehr viel aus, da wo wir jetzt persönlich waren. Also klar, durch die Vegetation ist nun mal ein bisschen anders, klar, Argentinien und Brasilien. Aber in dieser Farm, wo wir waren, dass sie das so mit so viel gut Liebe und Mühe den Ursprung dieser Landschaft erstmal wiederhergestellt haben, damit diese Bäume auch so wachsen können. Das ist auch nicht überall in Brasilien so.
Nee, also, vermutlich nicht.
Das muss man auch sagen. Ich habe diese Bilder im Kopf und ich schmelze also von dem, was wir gesehen haben. Also unglaublich. Das würde ich jedem ja sagen, bitte guckt ja das einmal wirklich vor Ort an.
Also wir haben mittlerweile auch, ich habe im Nachgang auch einen Blogartikel dazu geschrieben, wir haben in der TZ ein bisschen was dazu gemacht, kann man alles online noch nachlesen. Manchmal ist es ja so, wie bei Mate, das haben wir seit unendlichen Jahren im Sortiment und man denkt auch gar nicht mehr so richtig drüber nach. Ne? Also es ist, ja, Mate gehört halt dazu, ne, wo kommt das eigentlich her? Ja, keine Ahnung, Südamerika irgendwo da. Ne? Und wenn man dann einmal vor Ort ist und auch die Unterschiede einmal rausschmeckt und sagt, ne, so wird das hier getrunken, das ist das, was wir kriegen. Was zum Beispiel ja ein großer Unterschied ist für den deutschen Markt, werden ja die ganzen Stiele und Stängel raussortiert. Das wird ja in Brasilien selber einfach mit drin gelassen, weil warum raussortieren, hat ja auch noch Geschmack. Ne? Wir sind da sehr verwöhnt und sagen, nee, wir wollen das nicht drin haben. Das ist ja auch bei klassischem Tee so. Und deswegen ist ja die Exportqualität immer noch mal eine andere Geschichte als das, was im Land selber konsumiert wird.
Genau, und mein erster Gedanke muss ich auch jetzt vielleicht euch mal verraten, als ich vor Jahren auch bei Dirk Schwendtner gesehen habe, okay, da gibt's Mate, ich habe mir eine Packung bestellt, ich habe es aufgemacht und mein erster Gedanke war, boah, also hier werden die Blätter gebügelt, was soll das?
Weil das so gleichmäßig aussah.
Noch nie mal Leben gesehen. Also, aber gut, also seitdem ist für mich der gebügelte Mate irgendwie. Ne?
Der gebügelte Mate, das finde ich gut, ja.
Ja, genau. Aber genau, vielleicht nochmal ganz kurz zurück zur Geschichte. Also Mate hat, also so wie wir für uns heute, also für uns meine ich Lateinamerika, selbstverständlich ist, dass wir das trinken, so, also es drohte wirklich komplett aus der Gesellschaft zu verschwinden. Das ist ja so ein Getränk, was die Indianer irgendwie getrunken haben. Mhm. Also als die Conquistadores dann kamen, haben sie es beobachtet, okay, was ist, die trinken und dafür werden sie länger wach und haben so dieses Hungergefühl irgendwie ein bisschen weg. Und dann kamen die Jesuiten, ne, die das Ganze auch so ein bisschen schriftlich verfasst haben. Und als die Jesuiten dann rausgeschmissen worden sind von Lateinamerika, ging dieses Wissen weg. Es ist so, dass man ein Mate-Baum oder eine Mate-Pflanze, wenn ich so diese Samen habe, es wächst nicht einfach so. Mit einem Samen kann ich nichts anfangen. Und diese Art, ja, das weiter zu verbreiten, beziehungsweise, ja, ganz banal Bäume wachsen zu lassen, ist dann verloren gegangen. Und die Indianer haben erstmal wild das Ganze gesammelt. Es war für die so eine Pflanze der Götter. Und erst so im 19. Jahrhundert kam es wieder, dass man ja wieder entdeckt hat, wie man überhaupt diese von diesen Samen wieder Pflanzen macht. Und das ist also ein sehr harter Kern. Also diese Samen sind so hart, dass sie, wenn ich die in die Erde tue, da wachsen gar nicht. Und dieses Wissen musste man wirklich nochmal alles neu erlernen. Und das ist auch das Tolle, was jetzt in der Region so alles passiert, ne? Dass man das wieder wissenschaftlich aufbereitet, dass man jetzt genau weiß. Und das haben wir dann auch gesehen, wie diese Pflänzchen, wie diese Samen erstmal ganz lange, monatelang in Wasser erstmal aufwachen muss. Und dann müssen diese kleinen Pflänzchen ungefähr ein Jahr beschattet werden. Also ne, die Sonne brennt alles, auch diese Pflänzchen. Und das haben wir auch so beobachtet und fand ich toll, diesen ganzen Prozess, also von Samen bis zum fertigen Produkt in einem Ort zu sehen, mit dieser Liebe, mit dieser Zuneigung, mit dieser Leidenschaft, war großartig. Und ich weiß, das schmeckt man dann, wenn man diesen Getränk trinkt.
Also ich habe jetzt nochmal im Zuge seines Besuches César nochmal gefragt, das ist ja wirklich schon erstaunlich, die Farm ist ja relativ groß, ne? Und von den ersten Setzlingen bis zur allerersten Ernte vergehen tatsächlich 8 Jahre. Also das ist natürlich, du musst ja langfristig planen und dann hast du ja auch so ungefähr 2 bis 3 Jahre nach dem Ernten, dass die Pflanzen sich regenerieren müssen. Das heißt, du kannst ja nicht einfach alles komplett abernten, weil dann hast du die nächsten 2 Jahre nichts zu tun. Ne? Das heißt, da ist schon sehr, sehr akribisch geplant, welche welche Bereiche wann wo geerntet werden. Und im Kern ist es ja so, du erntest ja die kompletten Äste mit, ne? Also wo dann die Blätter dranhängen. Eine wunderschöne grüne Farbe, ne? Und ja, dann wird das ja weiterverarbeitet, erhitzt, sortiert, und das ist schon ein sehr aufwendiger Prozess, der auch sehr, sehr stark an Tee erinnert. Mit, ne, Weglassen des Rollens, das haben wir jetzt nicht. Aber an sich ist das schon sehr viel Arbeit und sehr viel Weitsicht, die damit reinspielt.
Ja, und sehr viel, wie kann man sagen, das muss man nicht nur lernen. Also ich vergleiche so ein bisschen mit dem, was ich gelernt habe. Ja, Theorie, alles wunderbar, hätte ich ja jede Frage beantworten können. Aber als ich das so vor Ort gesehen habe, die Menschen wachsen damit auf. Und diese Erfahrung, das kann man nicht einfach so auf einem Buch irgendwie lernen. Das muss man wirklich erleben irgendwie. Das muss man richtig gesehen haben und im Laufe der Jahrzehnte einfach so aufnehmen. Und das ist, was wir praktisch auch so aufgenommen haben. Und eine Sache muss ich auch jetzt mal loswerden. Also ich war so begeistert von der Region. Ich habe dann sofort ein Bild gemacht, das mein Mann geschickt ist, nach dem Motto, schau mal, also hier ist so wunderschön. Und die Antwort meines Mannes war so, hä, das ist doch gar keine Plantage, das ist doch Dschungel, ja, wo bist du überhaupt? Und wir haben gleich hier in Europa dieses, ne, ein Baum nach dem anderen, ne, also genau so, keine Ahnung, 5 Meter mal 5 Meter, da wachsen so und so viele Bäume, das ist alles so nicht. Und das hat mich fasziniert, aber okay, ich denke da, wo man herkommt, es ist so in einem drinnen, das für mich war wunderschön und für meinen Mann so, nee, das kann doch keine Plantage sein.
Weißt du, woran mich das so ein bisschen erinnert? Das, was wir hier kulturell als Streuobstwiese haben, ne? Also das ist ja auch nicht geplant und das ist auch so ein bisschen, geht ja auch leider so ein bisschen verloren, aber so diese wild wachsenden Obstbäume, wo man dann einfach mal einsammelt und Saft rauspresst und so, einfach mit der Natur zusammenlebt. Das fand ich auch sehr faszinierend.
Ja, definitiv. Und ne, wir haben, also du und ich, wir haben da jeweils einen Mathebaum gepflanzt. Ne?
Das weißt stimmt. du noch? Ich weiß aber gar nicht, ob der noch lebt. Ich müsste mal Cesar nachfragen. Ich habe nämlich.
Was heißt nachfragen? Wir fliegen wohl wieder dahin.
Auch nicht schlecht. Nee, ich habe wirklich keinen grünen Daumen, was sowas angeht. Ne? Meine Pflanzen gehen immer alle ein.
Ja, aber zum Glück gibt Cesar und Tadeo und die Familie, die werden sich schon um unsere Bäume kümmern. Die werden schon wachsen, bin ich mir sicher.
Eine Frage, die jetzt nochmal aufgekommen ist und deswegen muss ich sie hier einmal so ein bisschen beantworten. Denn das ja sehen wir immer wieder, wenn wir Muster bekommen. Wenn die Mate frisch grün geerntet ist, dann ist sie wirklich richtig, richtig grasig, ganz intensiv leuchtend grün und hat auch so einen sehr, sehr vegetabilen, sehr grünen, gemüsigen Geschmack. Ja. Wenn ich jetzt das, was wir bei unserem Sortiment habe, dagegen halte, dann ist das schon etwas anders. Ne? Und das ist, glaube ich, etwas erklärungsbedürftig, denn die frisch geerntete brasilianische Mate, die so richtig intensiv grün ist, die verändert sich im Laufe der Zeit. Und wir lassen die wirklich bewusst ein Jahr lang in Brasilien liegen. Und dann ist das gereift oder aged Mate. Und das ist das, was wir ja im Sortiment haben. Denn die Frage kommt ja, warum haben wir denn nicht die grüne? Ja, wenn die frisch geerntet ist und bis die dann erstmal im Container gelandet ist und dann auf den Seeweg geht nach Europa und dann kommt die in Rotterdam an, dann wird die entladen, dann kommt sie nach Meckenheim, wird verpackt und dann steht sie noch im Laden vielleicht für ein paar Wochen, dann sieht die irgendwann sowieso so gealtert aus, ne, dass wir von vornherein diese gereifte Mate einkaufen. Also wer das mal wirklich gesehen hat, es gibt so einzelne kleine Händler, die importieren das dann per Flug, ne, so wie auch, ne, Flugtee oder Mangos oder sowas. Das ist halt der Unterschied, weil sich die grüne Mate im Laufe der Zeit sowieso so rapide verändert, dass wir von vornherein die gelagerte kaufen.
Genau, da sage ich dazu, also in Argentinien wird traditionell 2 Jahre gelagert. Also
2 Jahre, okay, das ist ja natürlich eine lange Zeit, ja.
Da gab es in den 70er Jahren da haben die Pflanzen, die waren krank, die Ernte ist dann ausgefallen und man hat also wirklich immer noch viel gebraucht und da hat man sich ganz viel Mühe gemacht, okay, wie können wir schaffen, dass diese 2 Jahre weniger werden und dann wurden Prozesse so ein bisschen ausprobiert und heute kann man das im ungefähr 9 Monaten in einer geschützten Atmosphäre, Feuchtigkeit und so weiter, dann schaffen, dass man zumindest geschmacklich diese 2 Jahre auf 9 Monate irgendwie zurückschraubt. Aber genau, traditionell wird in Argentinien 2 Jahre gelagert.
Und wie lagerst du Mate zu Hause? Also damit ich auch, wenn ich Mate kaufe, was muss ich da zu Hause beachten?
Also bei mir wird nach ein paar Wochen alles ausgetrunken. Also lagern, ja, okay, kenne ich das nicht.
Okay, Okay, anders gefragt. Marthe Neulingen, was würdest du denen raten? Also wenn ich jetzt so, ne, ich habe jetzt die Podcast-Folge gehört und ich bin jetzt heiß, ich will Marthe probieren. Was sind so deine Tipps für den Einstieg? Wie beginne ich damit?
Genau, also ich würde auf jeden Fall vielleicht den ersten Aufguss, den ich da mache, vielleicht rausspucken in der Tat, weil das ist wirklich sehr bitter. Also in Lateinamerika, wir wachsen mit Bitterstoffe auf, das lieben wir. Hier Europa ist mehr süß. Und dann würde ich, ja, vielleicht für den Anfang ein bisschen Zucker reintun, damit wirklich der Anfang etwas langsamer erfolgen kann und ich mich so nacheinander auf diesen Bitterstoffe gewöhnen kann. Mhm. Sonst kann vielleicht das erste Mal ja ein bisschen zu bitter werden.
Okay, und was brauche ich unbedingt? Also muss ich am Anfang direkt Kuya Bombilla kaufen oder was ist so dein Mini-Starter-Set sozusagen?
Genau, also ich würde jetzt erstmal sagen, wenn man das wirklich nur probieren möchte, dann würde ich einfach mit einer Tasse irgendwie anfangen. Eine Bombilla, ja gut, also irgendwo brauche ich schon etwas, damit ich es schlürfen kann, ohne die Blätter sofort im Mund zu haben. Also das würde ich vielleicht dann schon, ich denke, ihr habt es auch im Geschäft, ne? Im Heidegeschwender, denke ich, kann man genau das erwerben. Da würde ich es vielleicht erstmal mal so probieren und dann wirklich den Vergleich machen, wenn ich dann ein bisschen dabei bleiben möchte, mit einer Kuya, weil doch geschmacklich natürlich anders ist, weil diese Kuya ist nun mal ein Naturprodukt und so 100% kann ich jetzt nicht die Geschmäcker von so einem Material weglassen, aber das macht natürlich auch oder arbeitet mit meinem Mate dazu und ich finde es also total schön, auch diese Mischung an Geschmäcker, ne, die ich haben kann. Aber ganz, ganz wichtig, das Wasser muss wirklich nicht heißer als 80 Grad sein, sonst werde ich meine Blätter sowieso dann verbrennen und auch vom Geschmack viel zu viel Bitterstoffe wenn rauskommen. Da würde ich dann auch eher vielleicht auf 70 Grad dann gehen. Und am besten setzen wir uns mal zusammen, ne, und gerne, ich bin dabei.
Das finde ich sehr gut. Ich hätte so eine schöne Idee. Was hältst du davon? Das nächste Mal setzen wir uns in einem Restaurant zusammen und reden noch ein bisschen mehr über Kochen und Backen und Mixen und Drinks mit Tee. Was hältst du davon?
Oh ja, also wenn ich jetzt mal ganz so aus dem Nähkästchen geplaudert. Also ich würde so gerne so eine Kamera bei mir haben und wenn ich meinen Gästen so das anbiete, was ich so mit Mathe gekocht habe, wenn ich diese Gesichter fotografieren könnte. Also so richtig die Begeisterung ist nicht dabei.
Okay, das müssen wir dann versuchen, irgendwie über die Tonspur mal rüberzubringen. Aber das ist, glaube ich, genug Stoff für eine weitere Folge. Das Thema Kulinarik und Tee, da können wir auch noch ewig lang drüber sprechen.
Ja, total.
Eine Sache, die fällt mir noch so ein. Der erste Berührpunkt, den ich damals hatte, bevor ich überhaupt im Tee gelandet bin, das ist etwas, was mittlerweile ja eigentlich schon überall erhältlich ist. Das war Club Mate. Kennst du das noch? Hast du das jemals getrunken?
Ja, aber wie kann ich diplomatisch antworten? Also ich war.
Du bist unabhängig.
Kann ich das?
Was im Podcast gesagt wird, bleibt im Podcast.
Ja, genau. Also ich war von allen Getränken sehr enttäuscht, weil ich nicht das ist. Also oder andersrum gesagt, wie toll Werbung, Marketing sein kann. Also das ist alles nicht das, was ich unter Mate verstehe. Also geschmacklich natürlich. Ich habe jetzt neulich doch eins gefunden, wo ich sage, ja, das geht schon mal in meine Richtung. Ich habe sie in meinem Restaurant auch mit der Folge, dass ich die Einzige bin, die das trinkt.
Okay, aber also das ist ja, Club Mate ist, glaube ich, ist sprudelig, ne? Es ist mit Kohlensäure, kann das sein?
Ja, genau. Also ich denke, egal in welcher Form wir das trinken, also ich das ist doch jeder kann es natürlich anders machen. Das ist jetzt mit Kohlensäure, ist es kein Thema. Mir geht es aber wirklich um den Geschmack und Kohlensäure wird umso mehr den Geschmack verstärken. Und wenn nicht das ist, was eigentlich Mate ausmacht, dann sage ich, naja gut, dann halt nicht.
Aber vielleicht ist ja, also ne, sind ja die Mate-Eistee-Getränke, die es auf dem Markt gibt, ein ganz guter Einstieg, wenn den Leuten das schmeckt und sagen, ja, das kann ich ja dann vielleicht auch zu Hause selber machen. Ne? Also wir haben da auch so noch ein, zwei Rezepte, die wir jetzt für den Sommer vielleicht mal bespielen können. Was ich super spannend finde, auch mit gerösteter Mate so ein Eistee mal zu machen und dann auch mit Zitrus da rein, weil das eine Note ist, die kannte ich jetzt bis zum Wochenende gar nicht, fand ich mega interessant. Und da werden wir mit Sicherheit noch was auf unseren Einschlägen Social-Media-Plattformen machen.
Ja. Ja, genau. Für den Einstieg finde ich auch super. Also das ist, würde ich auch jedem empfehlen, damit man nicht im Gehirn schon mal speichert, oh Gott, das schmeckt also schrecklich. Ich würde wirklich jedem empfehlen, den Einstieg ganz soft und leicht zu machen.
Solle, ich könnte noch stundenlang mit dir weiter plaudern, das weißt du auch. Wir haben noch auf jeden Fall genug Stoff für eine zweite Folge. Mein halber Liter heißes Wasser ist tatsächlich leer geworden jetzt über diese Podcast-Folge. Wie sieht's bei dir aus?
Ich muss unbedingt Pipi machen.
Herzlichen Dank, dass du da warst. Das war toll.
Ja, danke für die Einladung. Ciao.
Oh Daniel, das war jetzt wieder so schön, euch auditiv auf einer Reise zu begleiten und einzutauchen in Brasilien, in Argentinien, und toll, Sole, dass du dabei warst und wirklich so nochmal so sehr authentisch auch von deiner Kindheit erzählt hast.
Das ist auch schön für mich.
Das ist schön für dich, oder? Hat dir auch Spaß gemacht. Das ist wirklich deine Leidenschaft für diese Themen, die finde ich faszinierend. Und auch, dass du jetzt eine Mathe-Sommelier-Ausbildung gemacht hast. Wow, stark. Was es alles gibt.
Ja.
Daniel, ich habe aber noch drei Fragen an dich, und eine davon, die geht jetzt sofort auf das Thema, was du gerade als zum Schluss angesprochen hast, den Club Mate, den ich eben so als Alternative zum Energy Drink kenne. Daher machen wir jetzt mal das Fenster auf für unsere Rubriken.
Das wusste ich gar nicht.
Lieber Daniel, ist Mate denn ein Wachmacher?
Ja, definitiv. Mate enthält ja Koffein. Das ist chemisch gesehen das gleiche Alkaloid, was wir im Tee und im Kaffee finden. Und deswegen ist Mate definitiv ein Wachmacher.
Mythen, Märchen und Marani.
Ihr habt ja bei Teegeschwender die Einordnung der Tees in verschiedene Kategorien, was auch immer sehr schön auf euren Verpackungen zu sehen ist und farblich im Regal auch gut zu erkennen. Zählt Mate da bei euch zu den Kräutertees?
Mate ist definitiv im Kräuterregal zu finden und natürlich aufgrund des Koffeins auch der einzige koffeinhaltige Kräutertee, den wir im Moment im Sortiment führen.
Von Menschen und Gärten.
Daniel, jetzt haben wir so viel gehört, aber ich möchte es gerne noch mal ein bisschen zusammenfassen. Woher stammt die Mate von Teegeschwendner und was ist das Besondere daran?
Ja, die Matebauern, die unsere Rohstoffe anbauen, die sind im brasilianischen Bundesstaat Paraná beheimatet. Das ist ganz im Süden, tatsächlich da, wo Argentinien so eine kleine Ecke auch mit reingrätscht, da an den schönen Wasserfällen in der Nähe vom Foz de Iguaçu. Und ja, wirklich besonders ist, dass die Mate hier in Wäldern wächst, also überschattet wird, fast schon wie japanischer Grüntee, und dadurch extrem mild wird und einfach nicht diese extrem starke Rauchnote hat, die wir tatsächlich vor 15 Jahren damals im Sortiment hatten.
Also ich kann nur eins sagen, ihr habt mir auch wieder Spaß gemacht, etwas auszuprobieren mit meinem grüner Tee Räubusch Pfirsich. Bin ich ja in meinem ganz bekannten Terrain. Alles, was mit Früchten zu tun hat, trinke ich gerne. Ich werde es jetzt auch mal ausprobieren und werde mich da mal neu ranwagen und wünsche auch unseren Hörern dabei ganz viel Spaß. Eine neue Teezeremonie und ein neues Teeerlebnis mit Teegeschwendner zu bekommen. Daniel, jetzt ist es so schön, jetzt sind wir ja wieder auf einer tollen Reise gewesen. Ich muss dich fragen, wo geht die nächste Reise von uns hin?
Oh, ich habe keine Ahnung. Da müssen wir die Christiane aus der Regie fragen. Wo geht's hin?
Ja, das wird wieder super spannend. Und zwar reisen wir das nächste Mal nach Japan und widmen uns dem schönen Grüntee aus Japan. Sehr, sehr spannend.
Sehr spannend, da freue ich mich schon drauf.
Ach, und wie schön, dass der aufmerksame Hörer unseres schönen Podcasts jetzt nicht nur die Stimme des Intros und Outros, sondern auch die Stimme der Regie kennt. Schön, liebe Christiane, dass du kurz dabei warst.
Sehr gerne.
Also, liebe Hörer, liebe Zuhörer, schön, dass ihr dabei wart. Aufs nächste Mal, auf die nächste Tasse Tee.
Das war der Podcast Einen im Tee mit von Teegeschwendner. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne den Podcast auf deiner Lieblingsplattform. Wir freuen uns, wenn du auch in der nächsten Folge wieder mit dabei bist.